So, nochmal hallo und herzlich willkommen. Nehmt es mir nicht übel, wenn ich hier die ganze Zeit sitzen bleibe. Es ist ein bisschen angenehmer mit der Knie-OP. Okay. Herzlich willkommen und zwar zu einem ganz besonderen Thema, nämlich zu dem Thema, wie sieht liebevolle Gemeinschaft aus mit Tobias Reber? So wurde es nämlich letzte Woche angekündigt und das hätte mich in der Tat wirklich auch persönlich sehr interessiert, ja. Aber ich muss euch gleich zu Beginn diese Erwartungshaltung zerstören, ja. Im Römerbrief taucht mein Name überhaupt nicht auf, nicht, dass ich wüsste, zumindest, es geht also nicht um mich, sondern es geht um Gott und seine Beziehung zu jedem Einzelnen von uns, zu jedem Einzelnen von uns. Und danach geht es um das unsere Miteinander als Jesus-Nachfolger, dann um unsere Beziehung zu anderen Menschen, die noch nicht mit Jesus unterwegs sind, und dann um unsere Beziehung zum Staat. Das sind sehr spannende Reise im Römerbrief da, Kapitel 12 bis 13. Das sind so diese Themen nacheinander. Und heute ist der Fokus aber unsere Beziehung miteinander als Jesus-Nachfolger. Also wie sieht liebevolle Gemeinschaft aus? Die Ausgangslage, das ist die hier. Nochmal kurz zur Erinnerung. Die Beziehung zu Gott, die ist wiederhergestellt. Wir sind mit Jesus ganz eng verbunden und dadurch sind wir zu neuen Menschen geworden. Wir sind von Gott beschenkt mit dem Heiligen Geist und unsere speziellen Begabungen, da seht ihr auf der Folie ein bisschen was, die möchte Gott zum Wohl des ganzen Körpers, des ganzen Leibes nutzen. Und dabei soll sich keiner selbst zu wichtig nehmen. Soweit die Zusammenfassung der letzten Römerpredigten. Und jetzt beschreibt Paulus aber sehr praktisch, wie dieses neue Leben, diese neue Art der Gemeinschaft, wie die von innen nach außen so ihre Kreise zieht. Bei diesem von innen nach außen Kreise ziehen, da musste ich an ein altes Lied denken, was vermutlich viele hier im Raum auch kennen. Ins Wasser fällt ein Stein, ganz heimlich, still und leise und ist er noch so klein, er zieht doch weite Kreise. Ja. Und genau darum geht es. Dieser mächtige Stein, nämlich Gottes unverdientes Geschenk der absoluten Begnadigung von uns und seiner treuen Liebe zu uns, dieser mächtige Stein in unser Herz gelegt, der zieht weite Kreise in unserem Leben, also Gottes Beziehung zu uns, da soll sich das ausbreiten, unsere Beziehung zu anderen darüber hinaus. Und dann unsere, also zu anderen Geschwistern, ja, okay, neue Wortschöpfung, ja, also unsere Beziehung zueinander, ja, zu Geschwistern, dann unsere Beziehung zu anderen, die noch nicht mit Jesus unterwegs sind, und dann unsere Beziehung zum Staat. Gott, wir, andere, Staat. Das ist so das, was in den nächsten Wochen dann auch auf uns zukommen wird. Heutiger Fokus, wie gesagt, unsere Beziehung zueinander oder mit anderen Worten, liebevolle Gemeinschaft. Liebevolle Gemeinschaft. Wundert euch nicht, wenn ich hier die ganze Zeit hock oder mal humpel oder mal aufstehe oder so. Lasst euch davon nicht abhalten. Einfach nur, damit ich ein bisschen Bewegung habe im Knie. Okay. Ich bin ein bisschen langsam unterwegs. Ganz anders Paulus. Paulus, gerade auch im heutigen Text, der ist rasend schnell. Der reiht einen Knallersatz an den anderen. Deswegen lese ich jetzt weiter im Römerbrief ab Kapitel 12, Vers 9. Ihr seht es hier vorne oder in eurer eigenen Bibel. Das hier vorne ist wieder die neue Genfer Übersetzung. Lasst euch davon auch nicht stören, sondern nehmt es mal vielleicht mit neuen Worten auf, die ihr so noch nicht gehört habt auch. Vers 9. Die Liebe soll echt sein, nicht geheuchelt. Verabscheut das Böse, haltet euch unbeirrbar an das Gute. Lasst im Umgang miteinander Herzlichkeit und geschwisterliche Liebe zum Ausdruck kommen. Übertrefft euch gegenseitig darin, einander Achtung zu erweisen. Lasst in eurem Eifer nicht nach, sondern lasst das Feuer des Heiligen Geistes in euch immer stärker werden und dient dem Herrn. Freut euch über die Hoffnung, die ihr habt. Denn wenn Nöte kommen, dann haltet durch. Lasst euch durch nichts vom Gebet abbringen. Helft Gläubigen, die sich in einer Notlage befinden. Und lasst sie in ihrer Not nicht allein. Macht es euch zur Aufgabe, gastfreundlich zu sein. Segnet die, die euch verfolgen. Segnet sie, verflucht sie nicht. Freut euch mit denen, die sich freuen, und weint mit denen, die weinen. Lasst euch im Umgang miteinander davon bestimmen, dass ihr ein gemeinsames Ziel habt. Seid nicht überheblich, sondern sucht die Gemeinschaft mit denen, die unscheinbar und unbedeutend sind. Haltet euch nicht selbst für klug. Wow. Ganz schöne Aneinanderreihung von richtigen Hammersätzen. Ich weiß nicht, wie es dir danach geht, nach diesen Sätzen jetzt hier. Wenn du die gerade gehört hast, welche Gedanken schwirren dir so durch den Kopf? Bist du da eher fröhlich oder traurig? Ich weiß nicht, was in deinem Kopf so rumschwirrt. Ich kann da nicht reinschauen. Aber ich vermute, dass all das, was ich gerade aufgezählt habe und noch viel mehr möglich ist, wie dieser Text gerade auf dich wirkt. Also nochmal die Frage, wie betrachtest du diesen Text? Als ein Ideal oder vielleicht als ein Beichtspiegel? Also den halte ich mir vor, um zu erkennen, was alles schiefläuft. Oder als ein Muster? Nebenbei bemerkt, diese Frage, also wie gehe ich mit dem Text um, die muss ich mir bei jedem Text stellen. Du kannst es als ein Ideal behandeln. Dann denkst du vielleicht, boah, das klingt echt alles. Das klingt so super. Hier steht es schwarz auf weiß, wie es sein soll. So ist es aber nicht. So ist es aber nicht. Also entweder das ist unerreichbar oder aber zumindest kann ich feststellen, hier läuft vieles verkehrt. Und wenn du dann schon so einige Jahre als Christ in Gemeinden unterwegs warst, dann stellst du frustriert irgendwann fest, offensichtlich gibt es keine Gemeinde, in der alles richtig läuft. Jetzt eine Bitte, falls irgendjemand doch eines Tages die perfekte Gemeinde gefunden haben sollte, dann lad mich bitte nicht dazu ein, denn sonst wärst du durch mich ganz sicher nicht mehr ganz so perfekt. Oder wir nehmen den Text als ein Beichtspiegel. Ich lese mir den Text durch und dann stelle ich fest oder sag so, oh ja, oh Mann, da habe ich in der letzten Woche wieder Schuld auf mich geladen. Und in dieser Situation, da habe ich alles andere als geschwisterlich liebevoll gehandelt. Und da, als ich diese Person da gesehen habe, da habe ich mich lieber weggedreht, als dass ich bereit war, ihre Not an mich heranzulassen. Einen Text so zu lesen, das halte ich grundsätzlich für sehr hilfreich, wirklich. Man muss nur aufpassen, dass man ihn nicht ohne Gott liest. Sonst wird man mit sich selbst oder anderen ungeduldig. Man wird traurig und hoffnungslos. Aber Gott ist der Gott der Geduld, des Trostes und der Hoffnung. Und das gilt für dich und das gilt auch für die Gemeinde und deine Geschwister. Denn liebevolle Gemeinschaft ist und bleibt immer der Wunsch Gottes für seine Kinder. Kleiner Tipp für eine wirklich intensive Stunde mit Gott. Lies den Text daheim nochmal ganz langsam betend und bitte Gott, dass er mit dir redet, dass er dir zeigt, an welchem Punkt er gerade mit dir weitermachen möchte. Denn alles auf einmal, das ist nur eine Überforderung. Aber vielleicht zeigt dir Gott auch neu, welche Gaben, das hatten wir ja davor, die letzten zwei Predigten über den Römerbrief, da ging es um die Gaben. Vielleicht zeigt dir Gott neu, welche Gaben er dir gegeben hat und er ermutigt dich neu, nach dem Lesen des Textes, auch die Gaben, mit denen er dich ausgestattet hat, die Geschenke, die er dir gegeben hat, auch an andere weiterzugeben. Zum Beispiel die Fähigkeit, mitfühlend zu sein. Beim Bibellesen mit Gott, da können wertvolle Gebete entstehen, vielleicht so eins. Gott, bitte hilf mir, dass ich wirklich echt und von Herzen jeden meiner Geschwister lieben kann. Bitte hilf mir dazu. Hilf mir, liebevolle Gemeinschaft mit anderen zu leben und auch darin neue Schritte zu wagen. Du kennst meinen ganzen Frust, du kennst meinen Unmut. Bitte mach mich neu liebesfähig und zeig mir, wie du auch mich zum Wohl anderer gebrauchen möchtest. Und danke, dass du so geduldig mit mir bist. Das war Beichtspiegel. Du kannst den Text auch als Muster verstehen. Also etwas, an dem man sich orientiert, das man versucht nachzuzeichnen oder besser gesagt nachzuleben. Ich habe mir die Frage gestellt, ja, und okay, so viele Möglichkeiten und noch viel mehr, wie man mit diesem Text umgehen kann und wie soll ich jetzt darüber predigen? Schließlich könnte man über jeden Satz ein Buch schreiben und in christlichen Bibliotheken und so weiter findest du sicher auch zu jedem Satz ein Buch mindestens. Ich habe mich für eine Variante des Musters entschieden. Ein Muster ist ja eine Art Vorbild, also ein Bild zum Davorhalten, zum vielleicht auch Zeigen. Und deshalb mache ich heute mal eine sogenannte Dia-Predigt. Eine Dia-Predigt. Für alle, die nicht mehr wissen, was ein Dia-Projektor ist, hier ist einer. Ja. Weiß nicht, gibt es welche, die so ein Gerät noch nie gesehen haben? Keiner will sich wahrscheinlich outen. Wer kennt so ein Gerät? Der Rudi hat noch eins, also wer mal ein bisschen in ein Museum möchte, bei Glücks daheim, findet ihr so manches. Die Generation meiner Eltern, die hat teilweise noch stapelweise Kisten voll mit Dias. Ja, kistenweise voll diese kleinen Plastikhüllen mit einer Folie zwischendrin, was das Bild ist. Ja? Also einzelne Fotoaufnahmen, die man mit Hilfe eines solchen Projektors und natürlich einer Leinwand dann anschauen kann. Ich erinnere mich gerne an so manche Abende meistens mit meinen Eltern in meiner Ursprungsfamilie, wo wir hin und wieder so alte Dias von Freizeiten oder Familienurlauben angeschaut haben. Das ist was völlig anderes, als sie auf dem Handy oder auf dem Fernseher oder in einem Fotobuch anzuschauen. Und das ein oder andere Bild, das hat sich bei mir so ins Gedächtnis eingebrannt. Ein Bild, wo ich mich noch genau daran erinnern kann und damit auch vieles verbinde. Also was wir damals vielleicht gemacht haben. Und ich hoffe, genau das passiert heute auch. Denn ich zeige euch jetzt nicht die gesamte Dia-Show des Textes, den ich gelesen habe, sondern nur eine kleine Auswahl. Und zu jedem Dia, da sage ich ein paar Gedanken. Und dann hoffe und bete ich, dass sich wenigstens ein Bild positiv bei dir einbrennt und Gott damit dann macht, was er mit dir vorhat. Dia Nummer 1. Lieben ohne Masken. Die Liebe soll echt sein, nicht geheuchelt. Verabscheut das Böse, haltet euch unbeirrbar an das Gute. Lasst im Umgang miteinander Herzlichkeit und geschwisterliche Liebe zum Ausdruck kommen. Übertrefft euch gegenseitig darin, einander Achtung zu erweisen. Das Kernkennzeichen liebevoller Gemeinschaft, das kommt, und das ist keine Überraschung, zuerst. Ungeheuchelte Liebe. Liebe ohne Falsch. Die Neues Leben-Bibel, die gibt den Sinn dieses Verses so wieder. Täuscht nicht nur vor, andere zu lieben, sondern liebt sie wirklich. Und das griechische Wort für Heuchelei, das ist dasselbe, wie auch für Schauspieler verwendet wird. Also Menschen, die in eine Rolle schlüpfen. Oder eben Menschen, die Masken aufsetzen. Warum tragen wir Masken? Vielleicht, um den heiligen Schein zu wahren, um von uns abzulenken, damit wir gut dastehen, um schneller unsere Ziele zu erreichen, um unsere Fehler zu verbergen, damit wir nicht verletzlich sind, weil wir Angst haben, sie abzulegen oder einfach nur, um noch dazu zu gehören. Das Kennzeichen, schwieriges Wort, Kernkennzeichen liebevolle Gemeinschaft ist aber eben das, dass wir keine Masken tragen. Und warum? Weil wir als Kinder Gottes besser wissen sollten als jeder andere, dass Gott sowieso hinter die Maske sieht. Und bei ihm dürfen wir echt sein. Und er nimmt uns mit allem, was da dann auch zum Vorschein kommt, an. Er nimmt uns an, ohne Maske. Echt sein und darin angenommen sein, darum geht's. Und dieses Erleben von Gottes echter, unvoreingenommener Liebe zu uns, das muss sich auch in unserem Miteinander widerspiegeln. Sonst haben wir noch nicht verstanden, wie Gott uns liebt, nämlich ohne Masken, ungeheuchelt, ohne falsch, nicht nur vorgetäuscht oder irgendwie geschauspielert, sondern wirklich echt und aufrichtig. Persönliche Frage, die du in deinem Herzen mal beantworten musst. Hast du in dieser Gemeinde Menschen, bei denen du diese echte Liebe erlebst? Menschen, bei denen du freiwillig deine Masken ablegst. Menschen, bei denen du ungeschönt echt sein darfst. Viele, viele Christen, die leiden darunter, dass sie, obwohl sie schon jahrelang in eine Gemeinde gehen, dieses Miteinander noch nie erlebt haben. Sie haben es von Gott erlebt, aber im Miteinander noch nicht. Und ich hoffe, dir geht's anders. Persönlich bin ich ja der Meinung, dass gerade auch kleinere Gruppen, wie zum Beispiel Hauskreise oder Zweierschaften oder ähnliches, genau dieses Erleben in einer Gemeinde ermöglichen müssen. Ein Gottesdienst, so wie hier, der kann das nicht bieten. Ich verstehe Hauskreise als einen Ort, an dem man Lieben ohne Masken einübt. Ein Ort, an dem man Herzlichkeit und geschwisterliche Liebe einübt. Ein Ort, wo das alles Raum hat. Denn so sieht liebevolle Gemeinschaft aus. Nur dazu, da musst du auch selbst bereit sein, deine Masken abzulegen. Das zweite Dia. Dienen, ohne auszubrennen. Lasst in eurem Eifer nicht nach, sondern lasst das Feuer des Heiligen Geistes in euch immer stärker werden. Dient dem Herrn. Ich bin kein Autokenner, aber ich weiß, dass bei diesem Dia das Herz von so manchem etwas höher schlagen wird. Wenn ich mich nicht täusche, dann müsste das einer der ersten BMW M3, ich glaube, der hieß E30, sein. Erstmals gebaut 1986, ein rein Vierzylindermotor mit Hochdrehzahlkonzept, was auch immer das heißt, ohne Turbolader, sogar über 200 PS. Also ein Durchbruch wie noch was. Die Straßenversion, also dieser BMW M3, ist die Straßenversion des erfolgreichsten DTM-Rennwagens aller Zeiten. Okay, so viel zum BMW M3. Christen, wenn sie das Evangelium verstanden haben, sind Leute, die sich einsetzen. Christen, wenn sie das Evangelium wirklich verstanden haben, sind Menschen, die sich einsetzen. Leute, die dem Herrn dienen. Leute, die sich viel einsetzen und mit ihrem ganzen Leben dem Herrn dienen. Aber wenn das alles ist, dann haben sie die Mitte dieses Verses unterschlagen, dem Vers 11. Die Mitte dieses Verses hätten sie dann unterschlagen. Wenn es nur Leute wären, die sich viel einsetzen und dem Herrn dienen. Sie hätten die Mitte des Verses unterschlagen und damit dem Auto den Motor geraubt. Das M macht den Unterschied. Der Motor, die Motivation, die Mitte. In der Mitte, in diesem Vers steht, Gottes Geist muss in uns brennen. Sonst brennen wir aus. Dienen ohne auszubrennen, das geht nur so. Fleißig, brennend im Geist Gott dienen. Und das ist ein Teil von liebevoller Gemeinschaft. Das nächste Dia. Dranbleiben ohne Wenn und Aber. Lest nochmal Vers 12. Freut euch über die Hoffnung, die ihr habt. Und wenn Nöte kommen, haltet durch. Lasst euch durch nichts vom Gebet abbringen. Das ist ein schönes Bild, oder? Mit der Schnecke hier. Dranbleiben, kleine Schnecke, du schaffst das. Ich habe zwar keinen Schimmer, wie das klappen soll, aber du schaffst das. Ist bei uns im Leben nicht manchmal genauso? Eine ausweglose Situation, ein unüberwindbarer Graben. Und mit unseren Anstrengungen, da sind wir so ziemlich am Ende unserer Kräfte. Einen Schritt weiter und wir brechen nun aber wirklich zusammen. Aber es muss doch irgendwie weitergehen. Nur wie? Wie so oft in der Bibel, da finden wir hier ja, wieder so einen weisen Dreiklang. Oder anders formuliert, ein Dreibein, das uns Stand verleiht. Drei Beine sind notwendig, damit ein Stuhl steht. Gut, man kann sie sicher irgendwie auch anders bauen, aber wir einigen uns mal drauf, drei sind notwendig. Mit zwei ist es etwas schwierig, okay. Drei sind notwendig, damit ein Stuhl steht. Und mit diesem himmlischen Dreibein, da bekommt unser Leben einen sicheren Stand. Egal, wie groß die Stürme sind. Und auch unser gemeinsames Leben. Das Dreibein heißt froh sein, durchhalten und weiterbeten. Ja, aber es gibt doch so vieles, über das wir gar nicht froh sein können. Und wenn das so weitergeht, dann wissen wir nicht, wie wir das noch schaffen sollen. Aber ich habe das Gefühl, dass Gott uns irgendwie vergessen hat. Warum soll ich da noch beten? Und diesem Wenn und Aber, das mich ja nur wackeln lässt, dem setze ich ein solides Dreibein entgegen aus der Heiligen Schrift. Weiter hoffen, geduldig sein und immer wieder anhalten bei Gott. Wie sieht liebevolle Gemeinschaft aus? So, dass wir dranbleiben ohne Wenn und Aber. Indem wir gemeinsam froh sind in Hoffnung und dass wir einander ermutigen, geduldig durchzuhalten und indem wir nicht aufhören, mit Gott zu reden. Dia Nummer 4. Mitfühlen ohne Eigennutz. Drei Verse. Helft Gläubigen, die sich in einer Notlage befinden. Lasst sie mit ihrer Not nicht allein. Macht es euch zur Aufgabe, gastfreundlich zu sein. Segnet die, die euch verfolgen. Segnet sie und verflucht sie nicht. Freut euch mit denen, die sich freuen und weint mit denen, die weinen. Wenn wir uns der Nöte anderer annehmen oder wenn wir Gäste einladen, dann gilt nicht das Prinzip, naja, eine Hand wäscht die andere. Das wäre berechnend und das wäre ganz und gar nicht Jesus-mäßig. Wir sollen ja nicht anfangen, auf unseren Vorteil zu spekulieren, bevor wir irgendwie was Gutes tun. Mit wem gebe ich mich ab? Und wenn ich dem jetzt helfe, kann der mir auch mal was helfen? Und was habe ich davon, wenn ich die oder denjenigen einlade? Was habe ich davon? Lohnt sich der andere für mich? Das wäre ein völlig falscher Ansatz. Jesus hat am Kreuz auch nicht vorher gerechnet. Mal überlegen, wie viel mir der Heinz, die Uschi, der Michel und die Rebecca vielleicht irgendwann mal zurückgeben werden. Und so viel von mir werde ich dann auch an den Nagel hängen. Nein, er hat alles gegeben. Liebevolle Gemeinschaft heißt mitfühlen ohne Eigennutz. sich wirklich für den anderen interessieren, nachfragen, Anteil nehmen, mitleben. Frage, wie soll sowas aber mitfühlen, wie soll sowas aber bei einer Gemeinde unserer Größe klappen? In einem Artikel, da habe ich mal was Interessantes aufgeschnappt. Ich meine, die Zahlen sind ungefähr korrekt, die ich jetzt sage. Da hieß es, dass der Durchschnittsdeutsche, der kann so 30 bis 50 Kontakte halten. Und davon schafft man im Schnitt zu ca. 10 bis 15 Personen engeren Kontakt zu pflegen. Und je nach Typ hat man mit ein bis maximal drei dieser Personen wirklich eine freundschaftliche Beziehung. Frage: Wie sollen wir mit weit über 100 Personen jeweils am Leben der anderen mindestens 99 Menschen Anteil nehmen? Es gibt eine einfache Antwort darauf. Je größer eine Gemeinde ist, umso kleiner muss sie auch sein. Das bedeutet, wieder braucht es dafür so etwas wie Hauskreise oder Zweierschaften oder irgendwie etwas Vergleichbares. Kleinere Gruppen. Dann ist die Gesamtgröße der Gemeinde völlig egal. Und trotzdem wird niemand übersehen. Eine kurze Einschätzung von mir dazu. Ich vermute, dieser Punkt, das ist einer der entscheidenden Punkte, an denen wir als Gemeinde stehen. Und damit ein Punkt, an dem wir wachsen können und auch sollen. Wir sind zu viele, als dass eine kleine Gruppe von Menschen mit allen anderen engen Kontakt halten könnte. Es kann ganz anders gehen. Viele kleine Gruppen von Menschen, die nehmen Anteil aneinander. Und sie üben liebevolle Gemeinschaft ein. Und wenn eine dieser kleinen Gruppen zu groß wird, dann so dass Einzelne in dieser kleinen Gruppe auch schon wieder leicht übersehen werden, dann teilen sie sich wieder. Und alle diese kleinen Gruppen zusammen, die feiern sonntags Gottesdienst. Egal ob das Hauskreise, Zweierschaften, Kleingruppen, was auch immer sind. Hauptsache, es sind Räume, in denen liebevolle Gemeinschaft wirklich eingeübt wird. Dann kann nämlich die intensive persönliche Gemeinschaft wachsen und nebenbei wächst dadurch die gesamte Gemeinde, innerlich und äußerlich. Meine Einschätzung. Zurück zum Dia. Ich habe mich gefragt, als ich das Bild gesehen habe, vergießt der Mann auf dem Bild eigentlich Freudentränen oder Tränen des Schmerzes oder Tränen der Trauer? Ich musste bei diesem Bild an eine Situation denken, die ich vor gar nicht allzu langer Zeit selbst erlebt habe. Ich war zum Predigen bei einem Jugendgottesdienst eingeladen und am Ende, da gab es noch einige Lieder und parallel dazu gab es das Angebot, dass man für sich beten lassen konnte oder sich segnen lassen konnte. Ich stand dazu dann auch im hinteren Bereich des Raumes bereit und da kam dann ein junger Mann auf mich zu. Ungefähr Mitte oder Ende 20, Tränen überströmt. Und er kam zielstrebig auf mich zu. Was machst du in so einer Situation? Sorry, ich muss gerade aufs Klo. Oder ich habe es nicht so mit Tränen, geh doch besser zu einer Frau. Ich kann dich auch hinbringen. Oder so. Nein, das habe ich natürlich nicht gemacht. Ich habe ihn einfach gefragt, du weinst? Und zu meiner Überraschung und auch Erleichterung, da hat dieser junge Mann gesagt und weiter geheult, wirklich, ich brauche einfach jemanden, mit dem ich gerade meine Freude teilen kann. Mir ist heute wieder bewusst geworden, wie unglaublich gut es mir geht und dafür möchte ich Gott danken. Kannst du mit mir beten? Und ich, ja, na logo. Okay. Kommen wir zum letzten Dia. Dia Nummer 5. Leben für ein Ziel Und das Ganze ohne Stolz. Lasst euch im Umgang miteinander davon bestimmen, dass ihr ein gemeinsames Ziel habt. Seid nicht überheblich, sondern sucht die Gemeinschaft mit denen, die unscheinbar und unbedeutend sind. Haltet euch nicht selbst für klug. Kleine Randbemerkung für die, die ein bisschen im Text mehr forschen und so. Das ist im Griechischen nicht so ganz klar, ob sich nach dem höheren oder niedrigeren Streben, ob das sich auf Menschen oder auf Dinge bezieht. Und deswegen übersetzen es verschiedene Bibeln unterschiedlich. Die NGÜ übersetzt es oder interpretiert so, dass es da um den Umgang mit Menschen geht, ob es jetzt Angesehene oder weniger Angesehene sind. Es könnte aber einfach um Dinge auch gehen. Nebensache, zurück zum Dia. Das Ziel beim Golfen, das ist klar. Der Ball muss ins Loch. Und am besten mit so wenig Schlägen wie möglich. Klar. Jeder Golfer, der packt es etwas anders an. Nicht jeder greift zum gleichen Schläger. Jeder hat so seine eigenen Erfahrungen gemacht, unterschiedliche Techniken verinnerlicht und deshalb auch unterschiedliche Vorlieben in der Umsetzung. Klar, mit einem Putter oder Putter, ich weiß gar nicht, wie es ausgesprochen wird, das, was man am Ende so benutzt, den Schläger, der Putter, da macht man keinen Abschlag und mit einem Driver, da lässt sich schlecht einlochen am Ende, das ist schon klar. Aber trotzdem, es gibt ganz verschiedene Wege über das Grün, manchmal auch durch die Lüfte, manchmal auch in den Sand, aber dann auch bis ans Ziel. Und so ist Gemeinde auch. Jeder packt die Dinge anders an. Es gibt verschiedene Wege, wie man dieses oder jenes gestalten kann. Und selbst wenn man auf den ersten Blick das Gleiche macht, dann macht jeder Mensch die Sache doch ganz anders. Und Hauptsache ist aber, das Ziel ist klar. Und darin sind wir uns einig. Die gemeinsame Ausrichtung, die muss stimmig sein. Kurze Erinnerung an unsere Vision und Mission. Liste nochmal nach. Und jetzt kommt aber ein entscheidender Unterschied zwischen Gemeinde und Golfen. Am Ende zählt nämlich nicht, wie schnell man ans Ziel kam, sondern ob man in seinem Leben treu war. Und deshalb ist Stolz hier auch völlig fehl am Platz. Sowohl auf dem Grün als auch abseits. Gemeinsam leben für ein Ziel. Und das Ganze ohne Stolz. So sieht liebevolle Gemeinschaft aus. Ja, das waren schon die 5 Dias, die ich euch heute zeigen wollte. Nutzt doch die nächsten 1 bis 2 Minuten nochmal, um mit Gott ins Gespräch zu kommen und ihn zu fragen, was er mit dir vorhat. Was will Gott von dir? Denn das Beste bei der ganzen Geschichte ist das hier. Gott geht einen Weg mit jedem von uns, Schritt für Schritt, so schnell wie Gott das will und du es zulässt und so langsam, wie es notwendig ist. Denn Gott ist ein Meister darin, niemanden zu überfordern und doch jeden voranzubringen. Und deshalb bete erwartungsvoll und vertrauensvoll, dass Gott dir jetzt bitte genau sagt und zeigt, was er von dir möchte. Wie sieht liebevolle Gemeinschaft aus? Hier nochmal die Gedanken im Überblick. Lieben ohne Masken. Dienen ohne auszubrennen. Dranbleiben ohne Wenn und Aber. Mitfühlen ohne Eigennutz und leben für ein Ziel und das ohne Stolz. Lass Gott zu dir sprechen. Gott schenke dir liebevolle Gemeinschaft. Sei gesegnet.